Vis-à-vis.
Die dramatischsten Eisenbahnereignisse, das ist Ihr Thema. Und ein ganzes Kapitel Ihres Buches handelt von spektakulären Unfällen. Vom Hochwasser im Bahnhof über Explosionen, Zusammenstöße, Unfälle mit Promis, mit Zirkuselefanten. Haben Sie da eine skurrile Freude an solchen Anekdoten oder was treibt Sie da als Historiker an?
Ich bin an Geschichte interessiert, bin Bahnfahrer und da kommt eins zum anderen. Meine täglichen Beobachtungen in der Bahn, ich finde es wirklich erstaunlich, sag mal, im Leben, ja, wenn man zurückblickt, wie oft einem die Bahn begleitet hat und in welchen Situationen, zu fröhlichen Ereignissen, zu Beerdigungen, zu Festen, zu Konzerten und oder ältere Männer früher an die Front. Also die Bahn als Lebensbegleiter, das ist schon erstaunlich.
Und die schlimmste Katastrophe, die Ihnen bei Ihren Forschungen so über den Weg gelaufen ist, im Laufe von über 200 Jahren Bahngeschichte, was würden Sie sagen, war die?
Ja, das war tatsächlich sogar zwei Unfälle in der Nacht vom 22. auf den 23. Dezember 1939, also wenige Wochen nach Kriegsbeginn, waren viele Soldaten auf dem Weg von der Ostfront in ihre Heimat. Und bei Genthin kam es in dieser Nacht zur Kollision zweier Fernverkehrszüge. Die Bergungsbedingungen waren sehr, sehr ungünstig. Es herrschte Nebel und aufgrund der Verdunklung im Zug, Orientierungslosigkeit bei denen, die helfen wollten. Und was jetzt ganz merkwürdig ist, in derselben Nacht, zwei Stunden früher, ereignete sich ein vergleichbarer Unfall in Markdorf in der Nähe vom Bodensee mit 101 Toten und 47 Verletzten. Das heißt, in einer Nacht waren 380 Menschen bei einer Kollision von Zügen zu beklagen.
Wenn wir heute über Bahn sprechen, dann denken wir an Chaos, an Verspätungen, an überfüllte Züge, überfüllte Bahnsteige. Vor mehr als 200 Jahren, 1835, begann die Eisenbahngeschichte. Da schreiben Sie an einer Stelle, waren es paradiesische Zeiten. Plötzlich war das größte Schienennetz in Deutschland gewachsen. Das war in der frühen Kaiserzeit. Das sieht man ja komischerweise auch immer in den Spielzeugeisenbahnen. Da gibt es ja kaum eine Märklin-Eisenbahn, die zu Weihnachten aufgebaut wird, wo nicht die berühmte Dampfeisenbahn nochmal über den Tisch saust. Hat das miteinander zu tun, diese Paradieszeit und unsere Faszination gerade für diese Epoche?
Mit Sicherheit. Also diese Eisenbahnanlagen, die Modellbahnen, die spiegeln ja doch eine heile Welt da in der Regel. Natürlich gibt es auch Modellbauen, da brennt es und Krankenwagen fahren herum und. Aber insgesamt wird doch da eine Idylle, eine Traumwelt aufgebaut, in der man sich auch als Erwachsener flüchten kann. Das steht mir auch noch bevor, dass mein großer Traum, meine seit Jahrzehnten verpackte Märklin-Eisenbahn mal wieder auszupacken, aufzubauen.
Sie sagen Idylle, aber diese Idylle, die trügt ja. Wenn ich Ihr Buch richtig lese, ist schon seit Beginn der Eisenbahnzeit in Deutschland diese mit der Militärgeschichte verbunden. Also zum Beispiel hier in Berlin, die Wannseebahn, die S-Bahn, die wurde zwischen Potsdam und Berlin gebaut, um Truppen zu transportieren. Dann gab es die Kanonenbahn, ein Riesenprojekt. Über ganz Deutschland bis nach Lothringen ging das.
Ja, mit Idylle meinte ich auch nur die Modelleisenbahn. Also die Realität sah von Anfang an ganz anders aus. Sie haben es schon angesprochen, bereits 1839 finden erste Truppentransporte mit der Bahn statt und tatsächlich auf der Strecke Berlin-Potsdam. Die Soldaten ziehen ins Herbstmanöver per Bahn. Und dann wird die Bahn in Dienst gestellt von allen Kriegen, die folgen, vor allem 1870-71. Da werden innerhalb weniger Wochen 640.000 Soldaten und 170.000 Pferden, neben natürlich Geschützen und Material und Verpflegung, vom Reich an die Westfront, also nach Elsass-Lothringen, transportiert. Und dann im Ersten Weltkrieg in weitaus größerem Maße natürlich.
Es ist ja eigentlich ein erschreckend aktuelles Thema, Militär und Bahn. Wenn wir etwa in die Ukraine gucken, in den Krieg da geht es auch oft um kritische Infrastruktur, um Gleise. In Deutschland erinnern 80 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs immer noch überall Ruinen an dieses Kapitel Krieg und Eisenbahn. Was ist das für Sie eigentlich beim Forschen und beim Schreiben?
Erst vor wenigen Tagen sah ich auf der Strecke Mainz-Mannheim einen Güterzug, der tatsächlich Panzer und weitere Militärfahrzeuge transportierte. Das heißt, insofern ist der Krieg auf der Bahn ein Stück weit präsent. Gab es zu meiner Schüler-Jugendzeit auf keinen Fall. Das erlebe ich jetzt erst. Und dann ja, begegnet der Krieg natürlich über verschiedene Gedenkformen an Bahnhöfen, die an die Deportierten im Dritten Reich erinnern. Oder auch die Präsenz von Hochbunkern gerade hier im Südwesten. Bei Ludwigshafen stehen noch unglaublich viele Hochbunker, auch in Darmstadt, die für Passagiere errichtet wurden und tatsächlich dann natürlich auch Leben retteten im Zweiten Weltkrieg.
Wobei mich erschreckt hat, dass diese Errichtung von Schutzräumen in Bahnhöfen schon 1935 begann, also lange vor Beginn des Zweiten Weltkriegs.
Ja. 1935 wurde der Reichsluftschutzbund gegründet und in den Städten wurde ganz offiziell eine Gasmaske ausgegeben. Man musste dafür 5 Reichsmark bezahlen. Bereits ab 1935, ja. Im Nachhinein schon erschreckend.
Sie haben eben kurz auch darauf angesprochen, auf die Bedeutung der Bahn bei den Deportationen in der Nazizeit, die Todeszüge, die in die Lager fuhren. Da beschreiben Sie unter anderem auch, dass die Reichsbahn ganz gut verdient hat an den Deportationen, denn die Deportierten mussten selbst ihre Reisen bezahlen, ihre Reisen in den Tod. Aber erschreckend ist doch, dass nie einer der Reichsbahnmanager von damals vor Gericht gekommen ist oder rechtskräftig verurteilt worden ist. Für alle Unfälle der Eisenbahngeschichte gab es lange Prozesse, aber an der Stelle nicht. Hat es Sie da nicht gereizt, auch da mal ein bisschen tiefer zu bohren?
Gut, das wäre ein anderes Thema. Das wäre dann die juristische Aufarbeitung, die natürlich dann auch andere Bereiche betreffen. Das ist richtig. Nur nebenbei bemerkt, also die Reichsbahn hat nicht gut verdient, sondern es war kostendeckend, schlimm genug kostendeckend. Es wurde tatsächlich hier genau abgerechnet. Deswegen standen diese Deportationszüge auch manchmal auf Abstellgleisen, weil andere Züge, Güterzüge und Züge mit Soldaten Vorrang hatten. Also das hat das Leid der Menschen damals natürlich nochmal verschlimmert. Die waren dann tagelang unterwegs. Das ist schon wirklich eine unrühmliche Geschichte innerhalb der Erfolgsgeschichte Eisenbahn.
Jörg Koch ist zu Gast bei Vis-à-vis. Sie sind promovierter Historiker und Sie sind Lehrer an einem Gymnasium in der Pfalz und Stadtrat für die CDU in der Stadt Worms. Wenn wir auf den Ersten Weltkrieg nochmal zurückgucken, April 1917, das ist eine berühmte Geschichte. Ein gewisser Herr Wladimir Iljitsch Uljanow, später auch Lenin genannt, fährt in einem plombierten Abteil eines Sonderzuges aus seinem Schweizer Exil nach St. Petersburg, also mitten hinein in die große russische Revolution und in das Ende des Ersten Weltkriegs zwischen dem Zarenreich und dem Deutschen Kaiserreich. Die politischen Begleitumstände sind ja eigentlich relativ bekannt, dass das Deutsche Kaiserreich auch diese Reise von Deutschland aus unterstützt hat. Sie haben sich aber auch nach anderen Dingen auf die Suche gemacht. Zum Beispiel nach der Frage, was für ein Ticket hat eigentlich Lenin gelöst und wie ist er verpflegt worden? Und wie ich gelernt habe, er ist unter anderem auch in Potsdam verpflegt worden auf dieser Reise.
Das ist richtig. Lenin ergreift jetzt die Chance oder sie wird ihm geboten, nach dem Sturz des Zaren im Januar 1917 möchte er zurück nach Russland, nach St. Petersburg. Und immerhin, die Diplomatie hat hier funktioniert, dank der Geheimdienste und des deutschen Außenministeriums in Absprache mit Schweizer Behörden wird ihm die Fahrt quer durch Deutschland gestattet. Erstmal von Zürich zum Grenzbahnhof und ganz kurios in Gottmadingen, also im Grenzbahnhof auf deutscher Seite, kauft er sich selbst eine Fahrkarte zweiter Klasse, denn er wollte sich vom Deutschen Reich nichts geschenkt lassen. Und dann fährt er mit Begleitung in Etappen über Karlsruhe, Frankfurt, tatsächlich Potsdam, nach Berlin. Ab und zu gibt es Aufenthalte. Von Berlin geht es dann weiter über Stralsund bis nach Sassnitz auf Rügen. Und dann verlässt er die Deutsche Bahn und über Stockholm nach St. Petersburg. Und ein halbes Jahr später wirkt er dann an der Oktoberrevolution mit. Also diese 8 Tage waren dann schon entscheidend für den weiteren Verlauf der Weltgeschichte.
Und richtig gut gegessen hat er in Potsdam.
Da kann man auch gut essen, ja.
Lassen Sie uns mal zum Schluss unseres Gesprächs noch auf etwas Aktuelles schauen. Der Tarifvertrag bei der Deutschen Bahn mit den Lokführern, der neigt sich im Jahr 2025 dem Ende zu. Wir erinnern uns, hart verhandelt, ein Mann stand immer im Fokus, Klaus Wieselski, der Chef der Lokführergewerkschaft. Wir erinnern uns an das beinharte Verhandeln, an dieses wochenlange Ausfallen von Zügen. Sie bringen da einen ganz anderen Blick nochmal drauf, nämlich den Blick auf den Beamtenstatus von früher bei den Lokführern.
Beamte dürfen nicht streiken. Und tatsächlich, zu meiner Zeit früher, als ich zum Beispiel nach Mannheim gependelt bin als Student, da habe ich nie einen Streik erlebt. Erst in den letzten Jahren ärgerlich genug. Das lag daran, dass genügend Lokführer verbeamtet waren und die fuhren.
Ja, aber fänden Sie das denn gut, wenn wir in Deutschland wieder Bahnbeamte bekommen würden?
Ach, wenn dann die Züge nicht ausfielen und fahren, fände ich das schon in Ordnung.
Sagen Sie mit einem Lachen, weil Sie selbst Beamter sind, oder?
Das ist richtig, ja. Ich müsste nicht unbedingt Beamter sein, als Lehrer das auch war.
Vielen Dank. Zug fällt aus, heißt Ihr Buch, gerade frisch erschienen im Transpress Verlag. Zu Gast bei Vis-a-vis war heute der Historiker Jörg Koch aus Worms.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.